Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 62. Und heute heißt es wieder Depotrückblick. Der Monat November ist vorbei. Und Philipp, ja, wie war denn die Woche?
Ja, die Woche war bis jetzt doch sehr entspannt. Ich habe Urlaub. Ich freue mich, dass ich heute hier wieder mit dir sitzen darf. Und Marcel, ich muss dir ja was verraten.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe diese Woche Kryptowährung gekauft.
Boah, du?
Ja, und an dieser Stelle möchten wir heute für unseren Werbepartner Just Trade einmal kurz Werbung machen. Das richtig Coole ist ja, du kannst für 0 Euro pro Trade dauerhaft alle Produkte handeln. Das bedeutet keine versteckten Kosten, keine Handelsplatzentgelte, keine Börsengebühren. Marcel, wusstest du, dass du bei Just Trade über 500.000 Wertpapiere, sprich Aktien, ETFs, ETCs, Zertifikate und jetzt auch 5 Kryptowerte handeln kannst? Das Ganze kannst du nicht nur über die Börse von Lang und Schwarz, sondern auch über Quartrics. Außerbörslich kannst du die 4 großen Emittenten Citi, Société Générale, UBS und Vontable handeln. Dazu gibt es 1.100 ETFs von 8 beliebten Anbietern, namentlich sind diese Amundi, DWS, iShares, Luxor, OneEgg, Vanguard, UBS und jetzt ganz neu ab Montag auch WisdomTree. Marcel, hast du dich denn jetzt auch schon mit Just Trade auseinandergesetzt? Wie handelst du denn?
Ja, richtig, genau. Und das ist ja genau das, was ich sehr gut mag auch, also was mich wirklich bevorzuge, dass man eben auch per Web und App arbeiten kann und nicht nur per App.
Das ist klasse.
Das ist super, weil es auch ein einfacher Zugang ist und hier hat man auch extra lange Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr und Krypto sogar rund um die Uhr. Also hier geht's doch ganz einfach.
Wie lief denn damals bei dir eigentlich die Depoteröffnung?
Die Depoteröffnung war super leicht. Sie war natürlich voll digital und in 10 Minuten erledigt und das natürlich alles über Web. Just Trade ist hier einer der schnellsten am Markt.
Das Schöne an Just Trade ist, auch hier greift die Einlagensicherung, die gesetzliche und die freiwillige dank der Kontoführung bei der deutschen Privatbank Sutorbank. Des Weiteren wird die Abgeltungssteuer voll berücksichtigt.
Ist auch nicht selbstverständlich.
Das stimmt. Marcel, du bist ja kein Trader, aber du handelst ja gern auch mal hin und her. Hast du dir denn mal angeschaut, welche Ordertypen es dort gibt?
Genau, ich habe auch schon direkt einen genutzt. Zum Beispiel habe ich eine Limit-Order gesetzt, aber es gibt natürlich auch Sachen wie Stop-Loss-Order, One-Cancels-The-Other und natürlich noch viele, viele weitere. Bei brokerwahl.de wurde Just Trade auch auf Platz 2 der Daytrade-Broker gewählt in diesem Jahr. Das ist also auch schon etwas, was durchaus stark ist. Ja. Und wie auch immer du das schon gesagt hattest, es ist alles kostenfrei. Also eigentlich ja für jeden geeignet, vom Einsteiger bis hin zum wirklichen Trader natürlich auch bis hin zum Langzeitinvestor.
Wenn du einmal Just Trade ausprobieren möchtest, kannst du gern ein Depot dort eröffnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir besprechen ja auch immer jetzt schon beim Depotrückblick über unsere Erfahrungen, welche Werte wir bei Just Trade gekauft haben und welche Kryptowährung ich gekauft habe, erfahrt ihr natürlich später. Marcel, ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zum Witz und dann geht's auch schon los mit den Themen der Woche. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Wo steckt eigentlich die Bilanzabteilung? Auf der Rennbahn. Was? Während der Bürozeit? Das ist die einzige Möglichkeit, die Bücher wieder in Ordnung zu bringen.
Guter Trick.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Und auch heute, Ladies and Gentlemen, werden Ihnen die Quartalszahlen präsentiert von Marcel. Kostenlos, aber nicht umsonst. So ist das bei Modern Value Investing. Marcel, bitte.
Danke, Philipp. Danke auch für die Einleitung.
Gerne.
Wir starten mit den Quartalszahlen aus dem Bereich der Cybersecurity-Aktien.
Diese Woche war das auch bei uns im Branchencheck. Wir haben Cybersecurity einmal unter die Lupe genommen. Und um es vorwegzunehmen, Marcel, es ist ein Milliardenmarkt, der hier entsteht und der auch hier wachsen wird in Zukunft, oder?
Genau, wir hatten den Markt durchleuchtet und zumindest ein paar Aktien schon mal vorgestellt und auch genauer unter die Lupe genommen. Und das Erste, was ich heute mitgebracht habe von den Quartalszahlen, war auch mit dabei. Das ist natürlich unsere Lieblingsaktie aus dem Bereich, das ist CrowdStrike, wenn man davon so sprechen kann. Und sie haben sensationelle Ergebnisse geliefert. In der Gewinnzone sind sie gelandet. Um 8 Cent je Aktie, also 8 Dollar Cent je Aktie haben sie präsentiert. Das ist deutlich über den Erwartungen.
Richtig.
Erwartet wurde, glaube ich, ein neutrales Ergebnis.
Ja. Genau. Plus, minus null, eher tendenziell zum Negativen. Aber der Falke, das ist ja auch das Logo von CrowdStrike, hat zugeschlagen und sich die Gewinne gehamstert und gemausert. Tolles Unternehmen. Wir sind nämlich auch schon Free Cashflow positiv. Und das ist enorm.
Genau, das ist auch wichtig. Und der Umsatz hat eben auch nochmal richtig Steigerung erfahren. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ging es hier 85% nach oben. Insgesamt, also auch das, was das Unternehmen als Ausblick gegeben hat, hat auch den Markt oder die Markterwartungen geschlagen. Also Chapeau, CrowdStrike, die weiterhin stark wachsen. Aber der ganze Sektor wächst. Okta hat auch Quartalszahlen geliefert, auch hier die Gewinnzone, 4 Dollar Cent die Aktie, kann sich ebenfalls sehen lassen, nachdem man eigentlich immer wieder im Minus war. Umsatzplus von 42%, die haben wir in unserem Branchencheck weggelassen, Okta, nur angesprochen. Auch hier wurden die Erwartungen deutlich geschlagen. Und wir hatten noch mit dabei Zscaler.
Richtig.
Die ebenfalls weiterhin stark wachsen, ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresquartal auch von 52%, also wirklich, wirklich sensationell. Auch hier in der Gewinnzone mit 14 Dollar Cent die Aktie. Insgesamt auch hier die Erwartungen deutlich geschlagen. Alle drei sind also zweistellig auch ins Plus gegangen am Folgetag. Das heißt, hier gibt es also tolle Kursgewinne für die Aktionäre. Und das zeigt auch einmal mehr, welch Potenzial in diesem Bereich steckt.
Es ist ein Megatrend. Wichtig ist aber natürlich, diese Aktien sind alle extremst hoch bewertet. Wenn du darüber nachdenkst, hier einzusteigen, mach dich mit dem Geschäftsmodell vertraut, dass du auch schlafen kannst. Wenn es mal, ja wie bei CrowdStrike, 15% nach oben geht, aber es kann auch mal innerhalb von einer Woche, wir hatten es glaube ich im letzten Depotrückblick, bei CrowdStrike auch mein Flop des Monats, minus 30%. Es ist aber heute wieder, um das kurz vorwegzunehmen, kurzer Spoiler, schon wieder in den Top 3.
Ja, das ist eben CrowdStrike und das muss man sagen, bei diesen hochvolatilen Aktien muss man eben auch mit einem tiefen Minus rechnen. Tief ins Minus ging es auch bei Zoom, denn hier gab es ja auch Quartalszahlen und die waren wirklich richtig stark. Wieder tolles Wachstum, toll, wie sie da einfach wieder Kunden gewinnen und das auch monetarisieren können. Aber trotz dieser wirklich guten Quartalszahlen ging es erstmal abwärts im Chart. Liegt ganz einfach daran, dass Zoom schon so enorm hoch bewertet ist. Ein KUV von 40 ist eben wirklich nicht nur etwas überteuert, sondern wirklich sensationell teuer. Also sowas sollte man nicht wieder frisch kaufen. Da muss man echt aufpassen. Das sind Halbaktien. Hier muss man erstmal in diese Bewertung hineinwachsen. Das kann Jahre dauern.
Richtig.
Salesforce hat ebenfalls die Gewinnerwartungen übertroffen. Und das ist ebenfalls positiv, denn hier hat man sogar 1 Dollar je Aktie mehr erwirtschaftet, als das eben erwartet wurde. Ein Umsatzplus für diesen Riesen von 20% im Vergleich zum Vorjahresquartal ist eben auch sehr viel. Und das Ganze andere an Zielen, auch die Aussicht war richtig gut und das kann sich durchaus sehen lassen. Diesmal gab es auch kein Upgap, wie es in den letzten Quartalszahlen war, sondern hier gab es erstmal Abverkäufe. Und Philipp, sag uns doch gleich mal, woran das lag.
Das liegt erstens auch daran, dass der Markt einfach gerade davon ausgeht, dass Salesforce deutlich zu viel für Slack bezahlt. Und Salesforce nutzte aber diese Übernahme, um Microsoft anzugreifen. Der Kaufpreis beträgt 27,7 Milliarden US-Dollar in Cash und in Aktien. Mit Slack holt Salesforce, der Marktführer für CRMs, sich jetzt eine Anwendung für digitale Kommunikation am Arbeitsplatz in sein Portfolio und es ist eine Win-Win-Situation. Salesforce bekommt Zugang zu den Kunden von Slack und auch umgekehrt. Ein kleiner Funfact am Rande. Wusstest du, dass Microsoft bereits vor einigen Jahren Slack kaufen wollte?
Nein.
Sah aber massiven Gegenwind von den Behörden und entwickelte daraufhin Teams.
Ja, so schnell kann man das machen, ja. Einfach mal disruptieren
den Konkurrenten. Und das ist, glaube ich, auch ein Anzeichen dafür, dass Slack nicht so disruptiv ist, wenn man es so schnell nachbauen kann. Und Microsoft Teams hat deutlich mehr Kunden als Slack.
Und ob Microsoft Teams am Ende so viel gekostet hat wie Slack, ist
vermutlich
auch fraglich.
Nicht in der Entwicklung, ja.
Das ist eben doch eine recht teure oder so überhaupt die teuerste Tech-Übernahme überhaupt bisher, soweit ich das jetzt überblicke oder auch gehört habe. Mir fällt auch keine ein, die teurer war in diesem Bereich, also gerade was Software so betrifft. Und wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, da gab es ja schon die Gerüchte im letzten Podcast, aber jetzt eben Sicherheit, Salesforce hat das eben gemeldet. Sicherheit gibt es auch beim IPO von Airbnb, denn hier gibt es jetzt endlich neue Details und ich habe da sehr, sehr stark drauf gewartet. 35 Milliarden Dollar soll die Bewertung, die angepeilt wird, zum Börsengang betragen. Das ist schon echt wieder enorm. Ja, bei einem Gewinn im letzten Quartal von 219 Millionen US-Dollar sieht das Ganze doch recht teuer aus, wenn man so an den Markt kommt. Und ja, mit dem IPO möchte Airbnb 2,85 Milliarden Dollar einnehmen. Also die Aktie soll 44 bis 50 Dollar kosten. Ist auch mal nicht ganz schlecht.
Es geht.
Kann man machen. Und am 10.12. ist es also soweit. Ja, das ist quasi das 10. Kalendertürchen, was wir hier öffnen dürfen.
Was
und,
denkst du? Ja. Ich glaube, es wird absolut hochgehen. Also wer für 50 Dollar die Aktie, glaube ich, kriegt, kann sich glücklich schätzen.
Ja, bist du, denkst du? Ja, ist interessant, weil ich bin mir nicht ganz so sicher. Hier gibt es zwei Herzen, die in mir schlagen. Auf der einen Seite möchte ich das Unternehmen sofort kaufen. Keine Frage, langfristig denke ich, das ist kein Fehler.
Willst du zum IPO einsteigen?
Ja, das war ja mein erster Plan, aber diese Bewertung finde ich halt jetzt schon sehr, sehr hoch. Und jetzt halt die Frage, was überwiegt eher? Der Tech-Anreiz, was Airbnb ja mitnimmt oder mitbringt? Ja. Oder eben die gebeutelte Touristikbranche. Es scheint jetzt erstmal noch eine Weile zu dauern, bis man wieder normal reisen kann. Das ist so ein bisschen schwierig.
Was mich etwas stutzig macht, ist doch hier, man will 2,85 Milliarden einnehmen. Das heißt, man gibt ungefähr 8 bis 10% aller Aktien nur in den freien Markt. Es wird spannend, welche Aktionärsstruktur dahinter steht, weil wir haben ja dann auch diese Sperrfrist, 6 Monate. Dann erst dürfen die Institutionellen dann verkaufen, die von Anfang an mit dabei sind. Und das wird hochinteressant, wer doch hier wie viele Anteile hier hält. Kann man natürlich auch nachlesen im Börsenprospekt.
Was natürlich nicht ganz zu vergleichen ist, aber schon Ähnlichkeiten hat, weil man hier auch digitalisiert in der Touristikbranche ist, ist Booking.com.
Ja.
Die Aktie notiert ja schon nahe des Allzeithochs. Das ist ja schon sehr bullig, obwohl man ja eigentlich trotzdem noch große Probleme hat aufgrund der Corona-Krise. Und ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher. Werde ich das IPO abwarten und dann erstmal schauen, wie die Marktlage ist oder steige ich direkt ein? Das werde ich wahrscheinlich erst,
zum Depot-Rückblick-Podcast werden wir es wissen.
Wahrscheinlich schon, ja, richtig. Genau, außerdem gibt es noch ein anderes IPO. Einen Tag vorher soll DoorDash schon kommen, hat man sicherlich auch schon gehört. Der Konkurrent von Grubhub, natürlich auch von Delivery Hero, weltweit zumindest. Also auch hier wird wieder an der Tür geklingelt, Pizza ist da.
Ah, die kommt ja auch gleich. Ich habe heute einen Artikel gelesen. Wusstest du, dass Pepsi weltweit nach Coca-Cola am meisten Plastikmüll produziert? 2,3 Millionen Tonnen sind das pro Jahr.
Und du hast sie im Depot.
Ja, unglaublich. Ups. Aber das soll sich jetzt ändern. Kleiner Funfact: Jeden Tag werden mehr als 1 Milliarde Produkte von Pepsi-Cola konsumiert. Und bis Ende 2021 will Pepsi jetzt nur noch recyceltes Plastik für seine Getränke verwenden. Das sind 15.000 Tonnen oder 12,5 Millionen Legosteine. Der Grund hierfür ist aber nicht, dass man das macht, weil man grün werden möchte, sondern in der EU gibt es ab nächstes Jahr eine Plastiksteuer und das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch.
Die EU erhebt 80 Cent je Kilogramm und ja, Pepsi will alles in Deutschland testen. Deutschland denkt nämlich um. Für SodaStream, das ist ja ein Unternehmen, was Pepsi im Jahr 2018 für knapp 4 Milliarden US-Dollar übernommen hat, ist Deutschland der wichtigste Markt. Man will auch den Zuckeranteil in Deutschland um 15% reduzieren, was ich auch gar nicht wusste, erst durch diesen Artikel, ist, dass Pepsi nur noch Werbung für zuckerfreie Getränke macht. Ich persönlich, ich habe es im Depot, ich mag diese Aktie. Warum mag ich sie auch lieber als Coca-Cola? weil ich bekomme ja auch noch die Snacks mit dazu, zum Beispiel Lay-Chips, Doritos, Buggles, und die Umsatzverteilung zwischen Snacks und Getränken ist ungefähr 50-50 und dazu hat man ja jetzt auch noch Rockstar Energy übernommen, also komplett. Also wir haben hier ein Vollsortiment, da wenn es um den Bereich Getränke geht, frei, also Softdrinks, keine alkoholischen Getränke, aber dazu gibt es auch noch Nahrung. Ich würde Pepsi-Cola immer eher ins Depot kaufen als Coca-Cola.
Ja, das kann ich nur so unterstützen, würde ich genauso machen. Und ich glaube, SodaStream war einfach ein Mega-Deal. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte ist für SodaStream, aber klar, hier gibt es ja überall diese...
Du hast doch auch einen.
Ich habe einen. Ja, klar, du hast auch einen. Warum wohl? Ja? Ja. Warum schwer schleppen? Ja, keine bezahlte Werbung.
Meinen Großeltern habe ich auch schon einen angedreht nach meinem Aktienkauf.
Ja, ist ja aber super einfach. Ja, kann man ja nicht meckern. Ist ja etwas, was wirklich ja die Lösung bringt. Schon, wenn man Wasser trinkt, wenn man jetzt lieber auf, ja, selbst
ja,
wenn nicht,
mit dem Sirup. Ich finde das super gut. Stimmt. Also wir haben es ja auch schon getestet mit dem Pepsi-Cola-Sirup oder Schwibschwab.
Ja,
ist genau. Wirklich toll.
Nee, kann man durchaus machen. Und vor allen Dingen, dass sie auch in Zukunft keine Produkte mehr, also mit Zucker haben wollen.
Ja, könntest du dir denn vorstellen, Pepsi mal ins Depot zu holen?
Durchaus im Dividendendepot ist das durchaus eine Idee oder mal eine Möglichkeit zu kaufen. Ja, müsste ich mir noch, ja, wahrscheinlich fallen da noch 10 andere vorher an.
Ja.
Aber ich
also
glaube, Pepsi.
Die 1001. der Aktie.
Ja, richtig, genau. Weil man hier auch weiß, dass zumindest der Kurs noch steigt und nicht eben permanent aufgrund der Dividenden nach unten gedrängt wird, sondern eben doch kontinuierlich
wachsen. Sie wachsen gut organisch auch, 7% im Schnitt beim Umsatz.
Ja, und auch die Übernahmen machen alle Sinn.
Richtig.
Finde ich. Also aus meiner Sicht. Deswegen, ja, ordentlich kann man machen. Eine weitere Investmentidee, die ich mir heute mal mitbringe, ist wirklich nur eine Idee. Das muss man vielleicht immer mal noch dazu sagen. Das sind keine Tipps und keine
Empfehlungen, Anlageberatung.
Genau, ne? Also da nochmal zum Disclaimer einfach nochmal kurz verweisen. Ja, Investmentidee Warta. Warum? Warta ist gar nicht so wahnsinnig hoch bewertet. Wir haben einen KUV von 4,1 für das Jahr 2021. Und das ist sicherlich nicht billig, aber im Verhältnis für die Branche doch recht attraktiv.
Gehen wir nochmal hoch zu unseren Cybersecurity-Spielen. Oder auch eine Zoom mit KUV von 40.
Genau, also dahingehend ist das schon noch eine recht solide Bewertung. Und man hat ja jetzt die 9-Monats-Bilanz vorgelegt und man hat tatsächlich 160% Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr.
Wahnsinn.
Innerhalb der Zeit, das ist schon sehr viel. Der Gewinn stieg sogar um 130%. Und ja, die Ursache dafür sind Bluetooth-Kopfhörer nach wie vor, aber eben auch Hörgeräte. Und genau dieser Bereich trägt 70% zum Wachstum bei einer Marge von 36%. Also das kann sich schon
stark
sehen
lassen.
Und ich glaube, dass diese Ergebnisse kommen und dass trotz dieser, ja, man sagt ja immer bei Warta die Schwachstelle, dass man chinesische Konkurrenten hat.
Ja.
Und das hat man sicherlich auch. Aber offensichtlich scheint Warta hier nach wie vor ein guter Player in diesem Markt zu sein. Der CEO hat sogar noch die Prognose angehoben, nochmal zusätzlich. Doch die Aktie ging nicht weiter hoch. Sie ist aktuell in einer, ja, ich sag mal, einer Phase, wo sie ein bisschen seitwärts läuft, ein bisschen abwärts, aber vielleicht kann man hier spekulativ mal einsteigen. Dahingehend haben wir sie auch nochmal im Quick-Check mit dabei.
Richtig.
Das darf man nochmal erwähnen.
Ich möchte weitermachen mit einer weiteren Investment-Idee. Ich möchte ganz kurz über den Brexit sprechen. Er wird ja kommen und britische Aktien sind aktuell auf einem 50-Jahrestief im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt. Und das ist doch schon enorm, oder?
Ja, vor allem relativ. In relativer Sicht ist es echt günstig dann. Ne?
Ja. Der FTSE 100 ist deutlich hinter dem Dow Jones, dem DAX oder dem S&P 500 in der Entwicklung.
Der FTSE 100 ist im Prinzip der Leitindex
richtig.
In London.
Ja. Und eine Rallye könnte starten, wenn es zu einem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Europa kommen könnte. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, wie kann man das spielen? Und da habe ich ein paar Ideen mitgebracht. Einmal. Britische Schwergewichte, wie zum Beispiel GlaxoSmithKline, aber auch eine Supermarktkette Sainsbury's. Warum das? Billigere Importe bedeutet natürlich auch höhere Gewinnmargen. Wenn man den Bereich Öl spielen möchte, British Petroleum oder auch Shell, aber man kann natürlich auch einfach einen ETF auf dem FTSE 100 kaufen und diesen als Beimischung für das Depot nehmen. Die Top 10 Holdings sind AstraZeneca, HSBC, die Bank der Piraten, wurde sie ja früher genannt.
Genau, die haben ja auch jetzt bekannt gegeben, dass sie in den US-Geschäft, das Privatkundengeschäft abgeben wollen. Fällt mir gerade dabei ein, wollte ich nicht unterbrechen.
Gibt wahrscheinlich keinen Piraten mehr in der USA.
Ja, das kann sein.
GlaxoSmithKline, Diageo, Bud, Shell, Rio Tinto, British Petroleum und Unilever sind die Top 10 Holdings. Eine Analyse zu Rio Tinto, einem riesen Bergbaukonzern, gibt es auch von unserem lieben Peter auf unserer Webseite. Den Link dazu gibt's natürlich auch in den Shownotes. Wäre für dich ein Investment in Großbritannien vorstellbar?
Ja, durchaus schon. Vor allem, wenn man jetzt weiß, dass man tatsächlich relativ günstig dasteht.
Ja.
Welches von den gesagten Unternehmen oder besagten Unternehmen ist denn dein Favorit?
Mein Favorit wäre doch Unilever. Warum?
Unilever.
Weil sie machen sehr viele ihrer Umsätze außerhalb von Großbritannien. Und das bedeutet natürlich, wenn der Pfund abgewertet wird, und er ist ja im Moment relativ auch wirklich günstig, dass der Gewinn je Aktie hochschnellt.
Mhm.
Das ist, weil wir natürlich Fremdwährung dann umtauschen in die Devisen, in die Devise, in der wir berichten. Und somit steigt der Gewinn je Aktie. Diageo finde ich auch ziemlich cool.
Ja.
Und extremst günstig ist natürlich auch British American Tobacco.
Das stimmt.
Das
genau.
Ist, aber wenn man ans Rauchen glaubt. Von unter 10, wenn man an das Rauchen glaubt. Shell, naja, wir wissen ja, Umbau ist abgeschlossen, Dividende wurde erhöht.
Stimmt, da scheint.
Wenn man daran glaubt, dass Shell ein wirklich grüner Konzern werden wird bis 2050, ich mache dahinter mal ein ziemliches Fragezeichen. AstraZeneca natürlich auch mit ihrer Entwicklung von einem Corona-Impfstoff sind sie in den letzten Wochen und Tagen auch in den Schlagzeilen gewesen.
Aber nicht ganz so positiv wie die anderen, die Konkurrenten oder die Wettbewerber. Hier hat man ja nicht ganz so starke Zahlen von der Wirksamkeit.
Aber auch das ist ein Trugschluss, habe ich gelesen.
Oh, okay.
Das war wieder eher durch die Medien, weil man sagt, klar, 70%, aber nach der zweiten Dosis, wenn du eine zweite Impfung bekommen hast, bist du auch bei über 90%.
Ah, ja. Okay, also das war quasi, ich habe nur die Überschriften gelesen, deswegen.
Die wollten, dass du klickst. Aber du hast leider nicht geklickt. Was wir dir gerne noch vorschlagen möchten, ist, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen oder uns natürlich auch bei Instagram zu folgen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Top und Flop der Woche.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche geht an den drittgrößten Energieversorger in Deutschland. Ich spreche von EnBW und sie bauen einen riesigen Solarkomplex in Brandenburg. Dieser wird eine Leistung von 500 Megawatt haben und das bedeutet, man wird in der Lage sein, 130.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Dieser Solarpark kommt ohne Subvention aus. Das hat mich doch schon sehr überrascht. Woran liegt das eigentlich? Die Preise für Solarmodule sind in den letzten 10 Jahren um 75% gesunken. Aber Marcel, du hast auch ja Anbieter von Solarmodulen in deinem Depot.
Richtig.
Und die Aktien sind ja in den letzten 10 Jahren nicht um 75% gefallen. Also man hat hier optimiert und die Branche entwickelt sich weiter. Dazu haben Ausschreibungen, welche es in Deutschland gibt, für einen Preissturz gesorgt. Der Preis pro Kilowattstunde beträgt jetzt nur noch circa 5 Euro Cent und das ist deutlich günstiger als Strom aus modernen Kohle- und Gaskraftwerken. Meine einzige Frage ist jetzt eigentlich nur noch, warum sinken eigentlich unsere Strompreise noch nicht? Und ich habe mir natürlich auch in diesem Zuge einmal die EnBW-Aktie angeschaut. Es gibt kaum Kursschwankungen. Aber wenn man da mal auf die Aktionärsstruktur schaut, nur 0,4% der Aktien sind im Streubesitz und das gefällt mir doch so gar nicht.
Genau, da musste ich auch dran denken. Uns hat mal ein netter Zuhörer auf die EnBW-Aktie auch hingewiesen, dass wir die doch mal unter die Lupe nehmen sollten. Aber ich habe das mal gemacht, auch noch vor dieser Thematik. Und tatsächlich, die Aktionärsstruktur geht halt so gar nicht. Ich glaube, da ist auch staatlicherseits noch was drin gewesen.
Das Land Baden-Württemberg ist mit
dabei. Land Baden-Württemberg war es, genau. Also das wäre für mich ein absolutes, das geht gar nicht, würde ich
also
mir nicht ins Depot holen.
Eine total, einfach nur eine Beimischung in einem großen Depot, wo man auch nicht wirklich viel mehr erwarten kann vom Kurs.
Richtig, genau. Vom Kurs nicht, vielleicht für den Dividenden, ne, das ist keine Frage. Aber schöne Sache, natürlich auch super, dass dieser Solarpark ausgebaut wird.
Ja.
Bei Gabor Steingart war ja auch ein Experte, ein Doktor in diesem Bereich von, ein Professor war
richtig
dabei, der das ganze Photovoltaik-Thema natürlich komplett in sich hat und das natürlich auch erwidern kann. Und ich finde das sehr, sehr gut und vor allen Dingen vorangehen und dass man hier keine Subventionen benötigt hat. Das ist ganz, ganz wichtig und zeigt auch, dass das funktioniert.
Ja.
Mein Top der Woche ist die Aktie von oder das ganze Unternehmen Zalando, denn die Cyber Week ist ja jetzt vorbei, einschließlich des Black Fridays und da konnte man ja richtig stark wachsen. Zalando steigerte das Bruttowarenvolumen um satte 35%.
In einer Woche?
Ja,
Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und man hat sogar über 1 Million Neukunden in der Cyber Week dazu gewonnen. Das ist richtig viel. Das ist wirklich richtig viel. Und man hatte sogar an der Spitze 7500 Bestellungen pro Minute, Philipp. Stell dir das mal vor.
Ja.
Das ist echt unfassbar, die Zahl, wie ich finde. Und was sie auch gut gemacht haben, das habe ich noch gar nicht gewusst, dass sie das ins Leben gerufen haben, seit Corona existiert, hat man Connected Retail als Programm aufersetzt. Und das heißt, dass man hier als Filiale von, wenn du jetzt ein kleiner stationärer Händler bist, der eben jetzt nicht aufmachen kann, hast du ja eigentlich nur die Möglichkeit, klar, Amazon oder deinen eigenen Webshop. Aber du kannst eben jetzt auch über den Marktplatz von Zalando dich quasi darüber ja auch mit registrieren lassen und dann einfach deine Klamotten verkaufen. Und deswegen, der Marktplatz hat eben auch hier die Konditionen runtergesetzt durch eben die ganzen Corona-Krise, auch durch den zweiten Lockdown, der ja trotzdem noch, ich sag mal, einen Nachteil für den stationären Handel bedeutet.
Ja.
Das erkennt man jetzt auch, weil der stationäre Handel hat jetzt in der Cyber Week 52% weniger Besucher.
Schade.
Utopisch viel, also es ist richtig viel, könnte man sich nicht vorstellen können. Aber so war es halt. Und jetzt hat man eben 250 neue Filialen dazu gewonnen in diesem Connected Retail Programm. Auch das sehr, sehr gut. Und Philipp, wusstest du auch, dass du bei Zalando ein Plus-Mitglied sein kannst und dann für 12 Euro doch diverse Vorteile hast, die sich absolut lohnen.
Okay, und welche?
Du kriegst exklusive Angebote von Zalando, hast eine schnellere Lieferzeit und das, wie gesagt, ich glaube 12 Euro im Jahr, im gesamten Jahr,
Ach
das
so.
Ist schon wirklich günstig und dafür die Vorteile zu genießen. Ich glaube, das kann man durchaus machen, ohne jetzt, dass es bezahlte Werbung ist. Aber ich glaube einfach, hier hat man dann noch planbare Umsätze bei Zalando mit diesem Move. Und man wird halt immer mehr zum Marktplatz und das ist doch echt eine tolle Entwicklung, hätte ich nicht gedacht. Und
für so langsam, ein deutsches Unternehmen auch sehr schön.
Eben, und ich finde es auch langsamer als Investment doch attraktiver, als es ja vor einem Jahr noch war.
Ja, warum nicht? Also ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt. Womit ich mich aber die Woche beschäftigt habe, ist mit meinem Flop der Woche und das ist die Firma Vodafone. Sie fahren den Glasfaserausbau in Deutschland zurück. Deutschland zählt ja jetzt schon zu Europas Schlusslichtern. Und das wollten wir eigentlich ändern. Das haben wir auch in einem Podcast besprochen. Das wollte auch Vodafone ändern. Sie haben das ganz groß angekündigt. Aber man möchte sich jetzt lieber auf das Neugeschäft konzentrieren und nicht mehr auf das Bestandsgeschäft setzen. Die Entscheidung kommt zwar nicht nur aus Deutschland, sondern vermutlich aus der Zentrale in London und beruht auf Kostengründen. Man hat natürlich eine sehr hohe Dividende zu zahlen bei Vodafone. Das frisst natürlich auch viele Gewinne und Cashflows auf. Vodafone hat ein Glasfasernetz in Deutschland mit einer Gesamtlänge von 160.000 Kilometer. Im Vergleich dazu kommt die Telekom auf 550.000 Kilometer. Und ich kann wieder nur sagen, es ist eine Schande, was hier in unserem Land passiert. Man möchte digitalisieren, man möchte voranschreiten und dann scheitert es dabei. Ich habe dazu die Woche etwas Interessantes gehört. Es gibt auch Länder, da gibt es ein Netz. Und das betreiben die Netzbetreiber alle zusammen.
Wie ein Stromnetz.
Genau. Warum macht man das nicht auch hier in Deutschland? Weil du hast es ja jetzt tatsächlich so, dass zum Beispiel die Telekom legt zu deinem Haus einen Glasfaseranschluss. Dann kannst du aber keinen Vodafone-Vertrag nutzen, weil die Telekom sagt, nee, das ist unsere Glasfaser.
Und andere Häuser haben dann einfach drei Glasfaseranschlüsse und können sich dann quasi auswählen. Aber dann hat der Anbieter, der das gelegt hat, ja auch nichts von.
Also
das ist ja wirklich nicht zu Ende gedacht.
Ja, auf gar keinen Fall.
Oh wei. Naja, beim Bund bleibe ich aber, denn das ist mein Flop, denn hier möchte man jetzt die Investitionen für künstliche Intelligenz erhöhen.
Oh,
Philipp, halte ich fest, bitte, von 3 Milliarden auf 5 Milliarden.
Nein.
Das fragt sich vielleicht der ein oder andere, naja.
Wir sind gerettet.
Wieso ist denn das ein Flop? Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Ja, es ist erstmal nicht ganz schlecht, denn man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es Sinn macht zu investieren und das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wenn man 5 Milliarden vergleicht mit dem, was die USA, was China ausgibt, im Bereich Digitalisierung, Künstliche Intelligenz. Oder
mal in den Vergleich setzt, mit wie viel kriegt TUI oder Lufthansa?
Ja, genau. Also da wird dann doch, ich sag mal, Altindustrie, was ja durchaus berechtigt ist.
Stahl, ThyssenKrupp, die Autobauer.
Genau, werden ja andere mit deutlich mehr Kapital unterstützt, als man hier einfach mal in die Zukunft denkt. Und mit 5 Milliarden ist das so lächerlich. Da kriegst du nicht mal irgendein gutes Silicon Valley-Unternehmen aktuell, was im Bereich Digitalisierung unterwegs ist, für 5 Milliarden. Also das ist, wie ich finde, deutlich zu wenig und hier hat die Bundesregierung einfach noch nicht erkannt, welche enorme Chance in dieser Technologie ist, dass wir hier vielleicht sogar noch eine Möglichkeit haben, sich uns zu positionieren in diesem Markt.
Wir sind das Land der Dichter und Denker, wir haben hervorragende Ingenieure, wir haben auch einen großen Tech-Konzern mit SAP, also die Möglichkeiten sind da.
Genau, sind da, jetzt müssen wir bloß mal noch anfangen, einfach das Potenzial auszuschöpfen.
Richtig.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Ja, Philipp, Thema der Woche und es geht wieder um unsere Depots, denn es ist Zeit für den Depotrückblick.
Und es lief ganz gut.
Ja, es war ja ein sensationeller Monat. Man hatte, ich glaube, der DAX hat 15% gemacht.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ja, 15%, also das gab es auch schon ewig nicht mehr. Mal abgesehen jetzt von dem, naja gut, vom April natürlich, aber ja, das war eher die Erholungsbewegung, also aus dem normalen Niveau heraus, waren das schon Rekordmonate. Und ich glaube auch in Amerika, der Dow Jones hat neue Höhen erreicht, der S&P 500 ja auch.
Über 30.000 war der Dow Jones.
Das, obwohl ja immer noch nachweislich ganz viele Arbeitslose in den USA.
Ja.
Natürlich ist die Wirtschaft lange nicht auf dem Niveau von vor Corona und trotzdem sind die Börsen, die nehmen quasi die Zukunft wieder vorweg. Und ja, Philipp, wir haben natürlich auch wieder ein paar Veränderungen in unseren Depots.
Richtig.
Ja, ich würde sagen, wir fangen bei unserem Just Trade Depot an, unseren Werbepartner. Richtig. Dort gab es ja dann doch auch Veränderungen. Philipp, was gab es denn bei dir
Neues? Ich habe zugeschlagen, ich habe ja eigentlich gesagt, das letzte Mal, als wir im Podcast mein Depot vorgestellt haben, dass ich einen soliden Wert kaufen möchte mit einem möglichst geringen KGV. Doch schade Schokolade, muss man sagen. Ich bin eingestiegen bei Facebook. Ich sehe hier enorm viel Potenzial einfach noch, weil die Libra soll ja jetzt kommen ab Januar, Februar.
Ja.
Dazu auch noch, man fängt weiter noch mit Instagram, mit den ganzen Shops. Also, und vielleicht sehen wir auch bald noch Teleshopping bei Facebook. Und natürlich die Monetarisierung von WhatsApp hat jetzt erst in Indien angefangen.
Dann gab es ja noch eine Übernahme bei Facebook.
Richtig, man hat einen Spezialisten übernommen für Chatbots. Man arbeitet mit diesem auch schon zusammen bei Instagram und jetzt hat man sich das Unternehmen für wahrscheinlich 1 Milliarde US-Dollar einfach mal eingeleibt. Und wie immer, ich kann nur Positives berichten von Just Trade. Das Schöne, was ich wirklich immer finde, ist, du kannst ja zwischen den beiden, also du stellst ja die Kaufanfrage und dann holt er dir sofort den Spread und den Kurs bei Quartrix und bei Lang und Schwarz. Ich habe dieses Mal über Lang und Schwarz gekauft, wie gesagt, ohne Gebühren ab 500 Euro. Und dazu habe ich auch noch Krypto gekauft. Ich habe Ripple gekauft, eine wirklich sehr kleine Position. Und auch hier ist das Schöne bei Just Trade, man kann unter 500 Euro eine Position mit Kryptowährung aufmachen. Natürlich beim Bitcoin wird das ein bisschen schwierig. Der steht, glaube ich, aktuell bei 15.000 Dollar. Aber die Ripple, das ist doch ziemlich interessant. Es wird so ein bisschen als der Bitcoin der Finanzbranche wird er gewertet. Und wenn ich mich richtig informiert habe, ist es auch so, dass bei jeder Transaktion und bei jedem Kauf mit Ripple wird die Anzahl der Ripple Coins kleiner. Und das bedeutet ja Angebot und Nachfrage. Der Kurs müsste langfristig von Ripple steigern. Aber wie gesagt, großes Kompliment hier an Just Trade. Es läuft wie immer reibungslos. Zusätzlich hat natürlich mein FTSE All Country World Sparplan, mein ETF-Sparplan bei Finvesto ausgelöst. Hier lasse ich einfach meinen Arbeitgeber für mich einzahlen über die vermögenswirksamen Leistungen. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir gab es ebenfalls was Neues. Ich habe auf meinem Just Trade Depot ebenfalls gehandelt und habe mir, ja, ganz frisch eigentlich auch, die Teladoc-Aktie einverleibt. Und das liegt einfach daran, weil wir eine tolle Analyse hatten dazu.
Ja.
Also dank dir hast du eine schöne Analyse gemacht. Und wir hatten es natürlich auch als Quick-Check mit.
Und was war noch? Am Montag habe ich dir geschrieben, dass ich es erstmalig ausprobiert habe,
genau,
die Telemedizin.
Du hast ja einen Arzt konsultiert über den digitalen Weg.
Das war Wahnsinn. Innerhalb von 4 Minuten war das Gespräch beendet. Ich musste nicht ins Wartezimmer gehen, gar nichts. Und man kriegt sogar auch die Krankschreibung per Post nach Hause geschickt.
Ja, und ich glaube, es erinnert mich ein bisschen an einen Kommentar von jemandem bei uns auf unserer Community, der sagte, ja, wer hätte schon was dagegen, jetzt wirklich stundenlang im Wartezimmer unter vielen Kranken zu sitzen.
Ja,
also es ist Wahnsinn. Natürlich ein absoluter Gamechanger auch, wie ich finde.
Und bei mir bietet es so auch die Krankenkasse macht an. Also ja, ich musste nichts zuzahlen, gar nichts. Ich war, ja, und die haben auch Sprechzeiten zwischen 8 und 11 und auch nochmal 17 bis 20 Uhr. Also wirklich toll.
Ja, das klingt gut und deswegen bin ich überzeugt, Teladoc auch mit Livongo natürlich zusammen, ist langfristig ein Kauf wert gewesen. Deswegen bin ich jetzt endlich eingestiegen und werde wahrscheinlich auch lange, lange halten. Bei meinen anderen Depots gab es ebenfalls neue Sachen und zwar habe ich zugekauft. Cinco Solar.
Oh.
Gab es doch recht günstig insgesamt.
Die Bewertung sind die noch mal runtergekommen? Gut. Wir hatten sie ja mal auch mal im Quick-Check. Da waren sie ja extremst gut gelaufen.
Genau, dann gab es ja diesen Rücksetzer und dann hat man jetzt den Boden ja gesehen und Mitte des Monats bin ich dann eingestiegen, weil hier die Bewertung immer noch ganz gut ist dafür, dass es ein wirklicher Zukunftsgamer ist. Also hat man doch wirklich gute Chancen, langfristig weiter zu profitieren vom gesamten Klimaausbau.
Jetzt auch, wo natürlich die Solarbranche ohne staatliche Subvention sogar in Deutschland auskommt.
Genau, also wenn das schon der Fall ist, dann ja, und wie viel Gelder auch ausgegeben werden weltweit für die Klimaneutralität, da ist Cinco Solar für mich die bessere Wahl gewesen. Natürlich habe ich auch in meiner Watchlist noch weitere Solarhersteller oder Solarpanel-Hersteller. Ja. Dann frisch hinzugekommen im Depot ist noch Alfen.
Oh.
Also ich bin auch hier nochmal grün. Habe ich mich
durch
erweitert.
Die Community wahrscheinlich inspiriert
tatsächlich,
durch den Quick-Check.
Genau, tatsächlich. Und als wir das im Quick-Check nochmal tiefer durchleuchtet haben, ist mir aufgefallen, dass es, glaube ich, hier noch so viel mehr gibt. Und dann hast du ja gesagt, dass du diese Subvention vom Staat mitgenommen hast, um dir so eine Säule hinzustellen.
Genau.
Und davon wird ja Alfen auch profitieren. Sicher, das ist nicht der einzige Anbieter, es gibt ja viele.
Die sind auch mitsubventioniert in der Liste.
Aber sind mit dabei. Und das wird einen riesen Schub geben, bin ich der Meinung. Und was ich gut finde bei Alfen, sie machen eben nicht nur das. Sie machen eben auch die ganze Strominfrastruktur, stellen sie zur Verfügung, Stromspeicherung. Man kann das ja auf der Webseite mal anschauen. Und auch hier haben wir natürlich wieder aktualisiert bei uns auf der Webseite www.modernwelle-investing.de, Marcells Depot oder Philips Depot.
Link gibt es auch natürlich wie immer in den Shownotes.
Und dort kann man nochmal lesen, warum, wieso, weshalb man was gekauft, aber auch verkauft haben. Und dann hat natürlich mein ETF Nasdaq und Momentum wieder gegriffen und wurde ausgeführt.
Ich finde es total interessant, dass du irgendwie, ich glaube ein bisschen auch dank mir, jetzt mit ETFs angefangen hast und ich wegen dir, ob das großer Dank sein wird oder nicht, viel mehr auf Wachstumswerte gehe. Aber das Schöne ist, unser Depotrückblick bietet ja immer hier die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Und wir werden auch gleich sehen, unter meinen Top 3 ist immer noch ein Wachstumswert mit dabei. Marcel, was hast du verkauft?
Ja, ich habe verkauft im Gegenzug dazu, dass ich Jinko Solar gekauft habe. Was übrigens noch ein Thema war, warum Jinko Solar? Weil ich meinen chinesischen Anteil im Depot weiter ausbauen wollte, neben Tencent Alibaba. Wollte ich jedoch noch eine dritte Position aus China haben, weil ich glaube auch, dass dieser Deal, der jetzt die Freihandelszone, die in Asien eben jetzt seit 2 Wochen aktiv ist oder ausgehandelt oder offiziell ist, das kann man auch gerne nochmal im letzten Podcast nachhören, dort, finde ich, wird das Wachstum einfach nochmal deutlich zulegen und Jinko Solar ist auf der ganzen Welt verteilt mit den Umsätzen. Ja. Also auch da kann man nochmal reingucken, ist nicht nur in China. Ja, First Solar habe ich verkauft. Warum? Weil ich finde, dass mir der USP fehlt. Also hier ist nicht so wirklich das herauszukristallisieren, warum sie jetzt die Besten sind.
Okay.
Und ich glaube, da sehe ich bei Solar Edge deutlich mehr Vorteile. Und auch bei Enphase Energy, sie wachsen auch deutlich stärker. Und Jinko Solar finde ich dann auch die bessere Alternative, vor allem auch aufgrund der Bewertung. Deswegen First Solar im Plus, also deutlich im Plus verkauft, schöne grüne Welle mitgenommen und Jinko Solar dann dafür ins Depot geholt. Was hast du denn verkauft?
Ja, warte. Nichts.
Schon wieder?
Schon wieder.
Ja.
Der nächste Monat, wo ich nichts verkauft habe.
Keine Gewinne, keine Verluste.
Nee, und ich plane auch wieder diesen Monat nicht zu verkaufen. Es ist ja die Weihnachtszeit, da ist man voll wieder im Weihnachtsstress. Und ich fühle mich wohl mit meinem Depot. Das ist ja auch das, was wir immer predigen. Nächste Woche besprechen wir ja auch mal das Depot von jemandem bei uns aus der Community. Ein Artikel dazu gibt es schon bei uns auf modernvalueinvesting.de. Dazu aber nächste Woche dann auch mehr. So, nach Kauf und Verkauf, Marcel, sag uns doch mal, was sind deine Top 3 des Monats November gewesen?
Ja, also im gesamten Depot hat man schon festgestellt, dass eigentlich fast alle im Plus waren bei mir. Ein paar wenige Minuswerte, die werden wir ja nachher gleich nochmal sehen. Und schön fand ich auch, dass unter den Top 3 des Monats November 2 dabei sind, die ich erst letzten Monat gekauft habe.
Ja.
Das sind also gleich durch die Decke gegangen.
Wahnsinn.
Und das ist auf Platz Nummer 3, also sprich eine Position, die ich schon ordentlich zugelegt hat, obwohl ich sie noch gar nicht lange habe, ist Bechtle.
Oh.
Ja, ich habe es auf der Seite, auf der Webseite ja direkt beschrieben, warum ich dann zu dem Zeitpunkt eingestiegen bin.
Ja.
Das war natürlich auch charttechnisch für mich ein super Einstieg und das hat sich auch bewahrheitet. Das ging also rasant nach oben auf ein neues Allzeithoch und das sieht man bei Bechtle, deswegen 25% innerhalb weniger Wochen. Auf Platz 2, eine Wahnsinnsrallye, wenn man das auf dem Chart anschaut, die Sixt-Aktie.
Oh.
Ja, die ging richtig ab nach wirklich ich sag mal, durchwachsenen Prognosen, die Sixt abgegeben hat, ging es aber doch am Ende stark nach oben, weil man merkte so, okay, man hat das Tief erreicht, es kann nur noch besser werden und das haben die Aktionäre honoriert, es ging wieder stark nach oben. Und auf Platz 1, Philipp, ganz frisch gekauft, ja auch erst im letzten Monat, wo du noch gefragt hast, was machen die? Und sie sind halt Künstliche Intelligenz Spezialist in ganz vielen Fahrzeugen, natürlich auch bei ganz vielen Kunden. Also schon in den Autos und viele von uns haben davon, damit schon zu tun. Cairns und dieses Unternehmen hat einfach bei mir 60% in einem Monat zugelegt.
Jetzt habe ich eine kurze Frage. Planst du Bechtle und Cairns für immer zu halten oder ist es hier schon, dass du auch sagst, hier steige ich irgendwann mal wieder aus, wenn eine gewisse Marke zum Beispiel aus Kurs- oder charttechnischer Sicht unter- oder überschritten ist?
Genau, also ganz verschieden. Bei Bechtle halte ich wahrscheinlich lange. Mhm. Also es ist ein Buy-and-Hold-Investment. Das heißt, geht es durch die Decke und wird völlig überbewertet sein, wo man doch mal realisieren könnte, dass man Gewinne mitnimmt. Bei Cairns ist es schon eher eine Trading-Position. Die Bewertung des Unternehmens ist jetzt immer noch nicht wirklich so wahnsinnig riesig, dass ich jetzt sage, so, jetzt aber schnell raus.
Ja.
Deswegen lasse ich die 60% erstmal laufen, plane aber schon, dass ich hier und da irgendwann Gewinne mitnehme, weil das jetzt keine Investition in die ewige Zukunft für mich ist. Ja. Aber wir haben es vor uns auch gesehen, wir haben mal geschaut, bei dem Branchen-ETF, Künstliche Intelligenz, da ist Cairns auch ganz groß mit dabei.
Genau.
Also scheinbar auch bei den großen Investoren jetzt nicht unbedingt, untergegangen, unterm Radar.
Genau, hier möchten wir einfach nochmal kurz die Brücke schlagen. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Man kann Wisdom Trees ETFs jetzt bald bei Just Trade kaufen ab nächste Woche. Und hier ist einfach der enorme Vorteil. Wisdom Tree bietet einfach auch ETFs an, nicht nur auf irgendwelche Bereiche, also doch eigentlich eher auf Bereiche und auf Trends. Also zum Beispiel KI, Cloud Data. Und das ist doch ziemlich cool. Bei mir, ich muss sagen, ich habe die Entwicklung von meinem Depot im November fast gar nicht verfolgt. Ich war total überrascht, wer sich denn hier gut und wer sich schlecht entwickelt hat. Auf Platz Nummer 3 habe ich mit fast 20% Visa. Ich denke einfach hier, dass das Unternehmen jetzt wieder davon profitiert, dass die Impfstoffe immer mehr und mehr jetzt auf den Markt kommen. Also die Daten, auch die ersten Zulassungen sehen wir ja jetzt. Und sollte Reiseverkehr zum Beispiel wieder zunehmen, wird auch Visa hier enorm profitieren. Ich glaube auch, was wirklich unterschätzt wird, ist, es gibt ja von Amazon eine Kreditkarte. Und auch hier stellt Visa die Kreditkarte für Amazon-Kunden. Und ich vermute auch, dass Amazon deutlich mehr Leute auf die Kreditkarte bringen konnte, jetzt in den letzten Quartalen, wo man doch mehr zu Hause geblieben ist. Ein weiterer Profiteur natürlich von einem möglichen Corona-Impfstoff und einer Wiedereröffnung der Themenparks ist Disney. Wenn man dieses Thema mit Freizeitparks vielleicht und Entertainment in den USA spielen möchte, möchte ich hier noch einen weiteren Gedanken und ein weiteres Unternehmen, was auch du im Depot hast, mal einwerfen und das ist AT&T. Weil die machen natürlich auch mit der Time Warner Übernahme, haben sie auch Freizeitparks in den USA und das ganze Entertainment-Geschäft dürfte dann auch wieder zusätzlich der Aktie weiteren Aufschub verleihen. Wichtig ist natürlich, AT&T hat als Nachteil eine enorm hohe Dividende. Vermutlich wird sie jetzt auch wieder im Dezember um 1 Cent erhöht und das ist natürlich das Manko. Wenn du jedes Jahr weißt, 7-8% werden dir eh immer wieder vom Kurs abgezogen, ist es relativ schwer für ein so großes, behäbiges Unternehmen, was kaum noch von den Gewinnen her wächst, hier deutliche Kursgewinne auch zu erzielen. Auf Platz Nummer 1, es war, glaube ich, im letzten Depotrückblick eines meiner Flops, CrowdStrike. Ohne den Anstieg nach den Quartalszahlen 48,42%. Ich habe vorhin nochmal kurz reingeguckt, ich bin bei fast 200%. Ich bin gespannt, wie es Ende oder Anfang nächsten Jahres sein wird im Depotrückblick Dezember 2020. Dennoch bin ich sehr zufrieden. Für mich machen auch alle Anstiege Sinn. CrowdStrike war einfach klar, dass die Quartalszahlen enorm gut werden. Und da, das finde ich, sieht man auch schon ein bisschen so bei den Anstiegen, die vorab passieren in den Wochen.
Wirst du Gewinne auch hier irgendwo mitnehmen?
Ich habe ja bei CrowdStrike schon mal Gewinne mitgenommen. Und auch bei Visa habe ich, wie im letzten Depotrückblick schon erwähnt, einmal meine Investitionen rausgezogen. Ich würde jetzt nicht nochmal hier irgendwo Gewinne rausziehen. Aber bei einer Disney glaube ich auch nicht.
Böse Zungen könnten jetzt sagen, du hast einen falschen Zeitpunkt beim Gewinn mitnehmen.
Ja,
aber das weiß man ja nie vorher.
Ja, aber ich gucke ja wenig in mein Depot.
Ja.
Es ist ja nicht so, und ich investiere das Geld dann natürlich auch direkt wieder. Bei Disney ist es so, ich glaube, ich würde eher bei Wachstumsunternehmen meine Investitionen rausziehen, weil mich persönlich lässt das einfach ruhiger schlafen. Und ja, dann bin ich auch entspannter. Ich glaube, mir würde es jetzt schon wieder in den Fingern kribbeln, wenn ich wüsste, CrowdStrike hat 200% gemacht, aber hatte auch eine Downside von über 30-40% im Vormonat.
Ja.
Dann würde ich wahrscheinlich eher darüber nachdenken. Aber jetzt denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Und das ist auch immer das, was wir predigen. Kaufe immer nur das, was du verstehst, womit du dich wohlfühlst. Und wir haben ja auch bei uns im YouTube-Video einfach auch erklärt, warum, was CrowdStrike so besonders macht. Da auch gerne nochmal reinhören. Kommen wir von Tops zu Flops. Ich würde da gleich mal anknüpfen.
Gern.
Ich habe ja im letzten Depotrückblick auch bekannt gegeben, dass ich Alibaba gekauft habe. Und das war wirklich, das war nicht nur, wie böse Zungen behaupten würden. Ich bin da zum völlig falschen Zeitpunkt eingestiegen. Hier stehen, und das ist mein Top-Down des Monats, minus 13,6% zu Buche. Liegt natürlich vermutlich auch darin begründet, dass die Ant Financial Group, also das IPO, vermutlich erst 2022 jetzt kommen soll. Aber sonst war ist gar nicht so schlecht in meinem Depot. American Tower nur noch minus 2,7% und Danaher hier minus 1,67%. Also damit kann ich leben. Alibaba könnte man sogar vielleicht nochmal überlegen, hier nochmal nachzukaufen.
Ja, absolut. Das würde ich ebenfalls so sehen, denn Alibaba, klar, wir hatten ja schon mal gesagt gehabt, das IPO wurde zwar verschoben,
ja,
aber letzten Endes verdient das Unternehmen Ant Group nach wie vor Geld und alles wird immer noch in die Taschen von Alibaba fließen. Und nur weil es jetzt 2022 erst der Fall sein wird, ist ja im Geschäftsmodell von Alibaba und auch an der Ant Group nichts verändert worden. Jetzt hat man ja auch immer mal gelesen, dass die US-Börsen das Ganze regulieren mit den chinesischen Aktien. Aber auch dafür haben die Unternehmen 3 Jahre Zeit, um das umzusetzen. Ja. Also auch das ist kein Einfluss. Deswegen passt auf, wenn ihr da solche Schlagzeilen liest.
Ich habe ja auch schon die Alibaba-Aktien nicht in der USA gekauft, sondern die chinesische.
Du hast die Hongkong.
Ja, genau.
Genau, richtig. Nein, also da aufpassen, wenn ihr die Überschriften lest, dass es eben nicht überinterpretiert wird. So schlimm ist das alles gar nicht.
Ist denn Alibaba bei deinen Flop des Monats dabei?
Ist mit dabei natürlich, denn bei mir sind es jetzt minus 15,4%, also auch mein absolut schlechtestes Invest für den Monat, wobei natürlich ich immer noch weit im Plus bin. Alibaba habe ich schon einige, ja fast schon über ein Jahr, schon 2 Jahre fast im Depot. Dann ging es auch weiter mit Tencent. Die haben 6% verloren in meinem Depot, aber gut, da waren sie auch genau am Peak Ende letzten Monats, deswegen alles gut. Und auch bei iRobot ging es 4% nach unten, aber das ist ja auch eigentlich nichts auf den volatilen Marktphasen.
Ich möchte diese Chance jetzt gerade mal aufgreifen, während wir über die Flops sprechen, um einfach auch mal zu verdeutlichen, dass wir so ein Minus von 15% oder 13% nicht als Risiko sehen. Also wir werden da auch nicht zittrig, wir sehen das eher als Chance. Und ich denke, ich glaube, ich würde immer so bei minus 25%, würde ich langsam mal gucken, Mensch, hat sich hier wirklich was geändert? Dann sollten die Alarmglocken angehen. Und vielleicht ergibt sich ja auch mehr Chance als Risiko. Das muss man natürlich wie immer selber für sich bewerten. Und dann sollte man sich einfach freuen, dass man nochmal mit einem Abschlag von zum Beispiel 25% hier nochmal nachlegen könnte.
Genau, auch bei einem Aufwärtstrend. Das ist immer ganz wichtig, wenn so ein Rücksetzer kommt, dass eben wieder mal so 15% runter oder so. Deswegen immer nochmal den Chart anschauen, wenn der Aufwärtstrend intakt ist. Dann macht ein Nachkaufen absolut Sinn, wenn das ein Abwärtstrend ist, einfach mal Finger von lassen, vielleicht sogar überlegen, die Investmentposition zu schließen.
Wichtig ist auch, und diesen Fehler habe ich zum Beispiel bei Bayer gemacht. Du weißt ja, ich bin bei 120 Euro eingestiegen und ich habe immer nachgekauft, immer und immer, und habe diese Risiken völlig ausgeblendet. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt nochmal mit dem Wissen von heute, und das war vor 3-4 Jahren, nochmal bei Bayer so einsteigen würde, so massivst. Also ich glaube es eher nicht.
Ja, man lernt halt auch mit.
Ne? Richtig. Und das ist aber immer das Wichtige, was wir natürlich auch an unsere Zuhörer weitergeben möchten. Genau.
Man lernt auch an der Börse nie aus. Also, man lernt quasi an der Börse ein Leben lang. Es gibt eigentlich keinen, der sich hinstellen kann und sagen, ich bin börsentechnisch allwissend oder ich habe alles drauf. Gibt's nicht. Kann mir keiner erzählen. Denn man kann auch nicht in die Zukunft schauen. Das ist so der große Punkt.
Genau. Nach einem Gewitter kommt natürlich vielleicht nochmal das nächste Gewitter, Marcel. Deswegen erzähl mal, was sind denn eigentlich deine Flops im Moment in deinem Depot?
Meine Flops sind ja auf Platz 3, also sprich drittschlechteste Position ist nach wie vor Covestro. Mhm. Aber die holen ja weiterhin auf. Dort ist ein Aufwärtstrend deutlich zu erkennen. Und ja, ich schaue mir das auch eine Weile an, mal sehen, ab wann ich mir entscheide, hier rauszugehen. Wahrscheinlich erst, wenn ich vielleicht ein paar Gewinne im Depot habe, die ich vielleicht steuerlich nutzen kann, so ein Verkauf. Ja,
das ist natürlich auch immer interessant, was man einfach im Hinterkopf haben sollte, diese ganze Steuerthematik.
Genau, also sprich, um das mal kurz nochmal anzuschneiden, für alle diejenigen, die bereits Gewinne realisiert haben in diesem Jahr, aber eben auch eine Verlustposition haben, die relativ hoch ist, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich die verschießen soll.
Ist für einige hier eine Chance.
Richtig, genau, beziehungsweise auch einfach, wenn es muss ja nicht so tief sein. Ja? Also es kann ja auch eine Investmentposition sein, wo man sagt, okay, habe ich am Anfang des Jahres gekauft, war eigentlich keine kluge Entscheidung. Ich will die raushaben, weil fühle ich mich nicht wohl, ist nicht mehr ganz mein, da stehe ich nicht mehr dahinter, hinter der Entscheidung. Und ich habe aber jetzt schon Steuern gezahlt, also dadurch, dass ich Gewinne mitgenommen habe.
Abgeltungssteuer,
genau.
Und Solidaritätszuschlag.
Richtig, nicht zu vergessen. Und der Steuerfreibetrag, den ihr ja mit 801 Euro, respektive 1602 Euro ja ohnehin schon steuerfrei bekommt, dass, wenn ihr das übertroffen habt, dann könnt ihr quasi da Steuern zurückholen. Und das heißt, dass ihr eben nicht mehr 1.000 Euro Minus realisiert zum Beispiel, sondern eben dann die vorhergehenden Steuerabgaben wieder zurückerhaltet und somit die Position oder das Minus deutlich verkleinert. So habe ich es bei vielen Investments auch gemacht. Das ist immer schön zum Depot bereinigen am Ende des Jahres.
Wichtig ist aber auch hier nochmal ganz klar die Idee dahinter, auch weiterhin trotzdem nochmal natürlich einen Steuerberater zu konsultieren und mit ihm durchzusprechen, was für einen persönlich das Beste ist.
Gern auch Fragen bei uns auf Instagram, einfach eine Message schreiben, wie sieht das aus, wie könnte man das so machen. Da helfen wir natürlich gerne, ist natürlich nicht vor Steuerprüfungen auch haltbar, aber dennoch haben wir es ja praktisch schon durchgespielt. Andersrum funktioniert das auch nochmal, das würde ich auch gerne mal ansprechen, weil jetzt ja das Ende des Jahres langsam bevorsteht. Wenn man jetzt doch recht viele Verluste hat oder vielleicht den Kapital, die Kapitalertragssteuer noch gar nicht gezahlt hat, weil man noch nicht mal seinen Freisteller ausgeschöpft hat, dann kann man ruhig mal Gewinne mitnehmen, denn die sind dann steuerfrei. Es wäre schade.
Und dann direkt wieder kaufen?
Und dann kann man direkt wieder kaufen, genau, weil man hat man zwar die Gebühren, wenn überhaupt, je nachdem, wo man tradet, bei Just Trade wäre es ja kein Problem. Aber wenn man zum Beispiel jetzt noch 800 oder 500 oder 600 Euro offen hätte, sollte man die Gewinne nicht steuerfrei dem Staat geben, sondern tatsächlich Gewinne mitnehmen, keine Steuern drauf zahlen, keine Kapitalertragssteuer drauf zahlen und damit dann diesen Betrag, dieses Geschenk vom Staat noch nutzen.
Aber Marcel, das sieht im Depot doch dann ziemlich doof aus.
Ja, das kann schon sein, weil dann plötzlich nicht mehr plus, keine Ahnung, 20% stehen, sondern man wieder bei Null anfängt, auf den ersten Blick. Aber man hat,
sind ja alles Excel-Profis.
Aber letzten Endes absoluten Zahlen haben wir natürlich mehr gekonnt. Deswegen mal nicht so emotional reagieren, sondern wirklich da ganz rational rangehen und die Gewinne realisieren.
Wirst du das dieses Jahr noch nutzen, diese Möglichkeit?
Ich habe schon Kapitalertragssteuer bezahlt, trotz der Wirecard Pleite. Das habe ich, also das konnte ich dann relativ schnell rausbügeln, aber ich überlege tatsächlich dann, ich muss noch mal schauen, wie hoch der Betrag ist, ob das Sinn macht, so eine Covestro-Position noch zu veräußern oder nicht. Das muss ich mir noch genau anschauen, weil das ja dann doch eine strategische Entscheidung ist. Man will ja auch nicht zu sehr im Minus mit reingehen, ist ja auch unsinnig. Deswegen komplett ausschöpfen. Auf Platz 2 Altria mit 44,5% im Minus, aber wie gesagt, da kommen ja immer wieder Dividenden rein. Das drückt ja eigentlich dagegen.
Würdest du Altria jetzt wieder noch mal kaufen?
Niemals, niemals. Nee. Auf gar keinen Fall. Die Aktie habe ich tatsächlich, ist wie bei Bayer bei dir. Die habe ich, wobei da habe ich es anders gemacht, habe ich immer nachgekauft, als sie immer gestiegen ist. Also wenn sie ein Rücksetzer war im Aufwärtstrend damals, da war ein Takt zu dem Zeitpunkt noch, also es ist schon eine sehr, sehr alte Position in meinem Depot, habe ich immer wieder aufgestockt und deswegen kriege ich jetzt auch eine ordentliche Dividende, das muss man einfach sagen. Ja. Aber jetzt dieser Abwärtstrend seit über 2,5 Jahren und ja doch nicht die ganze Zukunft, finde ich, Zigaretten.
Die Dividende nutzt du ja aber, um deinen ETF-Sparplan zu befüllen, richtig?
Genau, es sind 50 Euro Dividende, die ich jedes Quartal bekomme von Altria, also 200 Euro im Jahr.
Ja.
Und damit werden dann schon wieder 4 Raten fällig für den Nasdaq-ETF.
Ja, so kann man auch sein Depot rebalancen.
Genau, und deswegen muss man jetzt in den 44,5% im Jahr ja auch nochmal knapp 8% dagegen rechnen, weil es ja dann doch Dividenden gab und man nicht verkauft.
Und man darf eins nicht vergessen, Altria respektive Philip Morris, wenn man sich alle langfristigen Charts anschaut, ist Altria immer in den Top 5 dabei der besten Aktien, die es jeweils gab.
Genau.
Wichtig ist aber, man darf nicht immer nur wegen der Vergangenheit auf die Zukunft schließen.
Richtig, genau. Wobei natürlich Altria nach wie vor gute Zahlen bringt.
Ja,
auch jetzt
die Dividende
wieder,
erhöht, Aktien zurückkauft.
Selbst die Aussicht dieses Jahr wieder ein bisschen angehoben hat.
Ja.
Also ist gar nicht so übel. Altria steht so schlecht ja nicht da. Also es ist ja trotzdem auch eine Cashmaschine. Ja, auf Platz 1 oder beziehungsweise auf dem Schlusspunkt
weiterhin.
Der Rendite. Ja, weiterhin. Philipp.
Au, Mann.
Genau, au, Mann, der Maschinenbauer und im E-Mobilität-Trend agierende deutsche Mittelständler hatten bei mir einen Minus von 78%.
Mir fällt gerade auf, Jungheinrich ist gar nicht mehr mit dabei. Hast du die veräußert?
Ja, die hatte ich letzten Monat schon veräußert. Die hatte ich mit geringem Minus veräußert. Die hat dann nochmal richtig zugelegt.
Ja.
Da hätte ich auch warten können. Aber gut, das weiß man ja vorher nicht. Trotzdem hat nochmal richtig Gas gegeben. Aber ist nicht schlimm, ärgere ich mich überhaupt nicht. Wie ist denn bei dir? Was sind denn deine absoluten Flops?
Meine absoluten Flops auf Platz 3, American Tower mit minus 12,09%. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Man wird mehr und mehr 5G-Masten brauchen. Oder Masten?
Masten.
Masten brauchen. Und das sind natürlich dann auch enorme Cashmaschinen. Auf Platz Nummer 2, nur mit minus 12,52% Bayer. Jetzt werden einige sagen, hä, der ist aber 120 eingestiegen. Hab ich was verpasst? Ist der Kurs gestiegen? Nein. Aber ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast.
Gehatcht.
Ich habe einfach mal verkauft, um dann wieder die Position voll aufzubauen, um hier auch einfach den steuerlichen Vorteil mitzunehmen. Ja, jetzt sieht es zwar schön am Depot aus, Leute, aber trotzdem, man darf sich nichts vormachen, mentale Buchführung. Ja, ich bin knapp 50% eigentlich im Minus. Und auf Platz 1 meine soeben gekaufte Alibaba mit minus 13,6%. Aber auch hier glaube ich, dass wir nächstes Jahr schon wieder neue Hochs bei Alibaba sehen werden. Was denkst du?
Ja, da bin ich mir absolut sicher, denn die Freihandelszone wird für Alibaba wirklich ein Riesensprung sein weiterhin.
Ja.
Natürlich auch die ganzen anderen Sachen. Man will Cloud profitabel werden.
Ja, ab März sollen sie profitabel in der Cloud werden. Und man darf nicht vergessen, Amazon lebt von ihrer Cloud. Und jetzt stell dir mal vor, du hast schon ein profitables Business im E-Commerce-Bereich Und jetzt kommt dann noch eine profitable Cloud dazu.
Willkommen, Hebel, könnte man sagen.
Ja, und dann hast du noch die Ant Financial Group. Also ich finde das eigentlich super.
Ja, das ist ein sehr komplettes Unternehmen. Ja. Das ist ein sehr komplettes Unternehmen, auch nach wie vor gut geführt von Jack Ma.
Richtig.
Also auch wenn er jetzt im Aufsichtsrat sitzt, aber es ist letzten Endes wirklich ein sehr, sehr konsistentes Unternehmen, was langfristig, wie ich finde, gar kein, also kaum Risiko birgt, denn selbst die Asiaten werden jetzt nicht.
Ich sehe da auch noch viel mehr Fantasie als bei Amazon. Also diese globale Expansion, die Alibaba da einfach noch erstreben wird, das ist, und wir haben jetzt diese Freihandelszone und es wird meines Erachtens nach, wir werden in eine viel globalere Welt einfach noch eintauchen.
Auch charttechnisch ist Alibaba jetzt immer näher des gleitenden Durchschnitts 200 Tage gekommen. Auch das häufig wieder ein Einstiegszeitpunkt, wo man doch dem Aufwärtstrend wieder mitgehen kann. Also bin ich absolut bullig und wenn das das Minus ist, dann meine 13%, was soll's. Ne? Es ist ja nicht so, was wir heute verkaufen wollten. Das
richtig.
Kann schon mal vorkommen.
Und das Schöne ist ja auch, man kann dann ja auch über Sparpläne zum Beispiel nachkaufen. Du musst dann ja nicht immer mit einer vollen Position reindonnern. Man hat heutzutage alle Möglichkeiten der Welt. Ja.
Dividenden.
Es gab nicht nur Rücksetzer im Depot, es gab auch Money auf das Verrechnungskonto. Marcel, wie viele Dividenden hast du denn diesen Monat bekommen?
Ja, als erstes ging es los mit AT&T. Die haben Anfang des Monats wieder bezahlt.
Haben sie schon erhöht?
Nein.
Aber werden sie bestimmt jetzt im Dezember bekannt geben.
Mal schauen, merkt man ja nicht bei einer kleinen Erhöhung.
Ja.
Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt hier 10% erhöhen, wie Stryker jetzt angekündigt hat. Vielleicht
oh,
auch
ja.
Eine kleine Randnotiz. Kam jetzt die letzten Tage erst genau, diese Nachricht rein. 10% Dividendenerhöhung. Dann Paychex hat gezahlt. Bei mir. Und Apple. Ja, klar. Und bei Apple sieht man halt wirklich schön, wie die Dividenden erhöht werden. Ich habe die seit 2017 im Depot,
Wahnsinn.
Die Aktien. Und man sieht jetzt immer wieder die absoluten Zahlen. Jedes Quartal in Apple reinkommt, ist der Betrag höher.
Sehr schön.
Es sei denn, der Euro-Dollar-Kurs wirkt dagegen.
Und aktuell ist der Euro-Dollar-Kurs ja doch sehr interessant für uns Deutsche in Euro-Anleger.
Ja,
oder? Wir bekommen ja wirklich so knapp 10-20% mehr Aktie, als wir noch vor einem Jahr bekommen haben. Ja.
Sollte man auch in der Dividende, also in der Kursrendite merken.
Ja.
Denn selbst das wird ja umgerechnet und auch da könnte man das erkennen. Wie ist denn bei dir? Wer hat gezahlt?
Bei mir gab es eine Dividende von Bristol Myers.
Bristol Myers.
Also immer noch ein für mich tolles, unterbewertetes Unternehmen. Aber aktuell muss man auch dazu sagen, da sehe nur ich das. Also was heißt nicht nur ich, aber der Markt, wenn der Markt nur ein KGV von unter 10 bereit ist zu bezahlen für ein Unternehmen, kann man doch hier lange Zeit brauchen, bis es hier wieder zu alten Hochs geht.
The trend is your friend, sagt genau. Man, und das ist ja in dem Falle ein negativer.
Genau, hier heißt es einfach cool bleiben und Dividende kassieren. Dazu Danner hier hat auch erstmals bezahlt, da bin ich auch total entspannt und wie bei dir auch Paychex. Und Paychex ist ja auch einfach eine super Maschine. Ich kann jedem nur empfehlen, sich wirklich mal Paychex anzuschauen. Super solide. Haben zwar eine hohe Ausschüttungsquote von 80%, aber dennoch haben sie ein Geschäftsmodell, was fokussiert ist, was in einer Nische ist, wo es nicht viele Player und viele Anbieter gibt.
Weil du Danner hier ansprichst, die sind ja, nachdem du gekauft hast, auch ein gutes Stück runtergekommen.
Ja.
Waren aber nicht in den Top-Verlusten wahrscheinlich.
Nein.
Aber war sicherlich knapp.
Ja, nee, es geht. Ich müsste gleich nochmal gucken. Ich schaue jetzt nochmal nach und du erzählst uns mal, wer steht denn bei dir auf der Strong Buy List?
Oh ja, meine berühmte Strong Buy List und die ist nach wie vor nicht wirklich kleiner geworden, auch wenn Teladoc jetzt ja gestrichen ist, Gott sei Dank. Wie ich schon angesprochen habe, möchte ich mich natürlich grüner noch weiter aufstellen. Wir haben Enphase Energy und SolarEdge oder entweder beide oder tatsächlich entweder oder.
Ja.
Werde ich mir noch entscheiden, wer irgendwie, also SolarEdge ist halt geringer bewertet. Enphase ist natürlich einfach eine wahnsinnige Kursmaschine auch. Also ich bereue ein bisschen, dass ich damals Gewinne mitgenommen habe vor 2 Monaten oder vor 3. Schade, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnurstracks weitergeht. Charttechnisch hat sich Netflix sehr gut angeboten, denn hier ist man auf einer Seitwärtsphase auf einem unteren Niveau.
Okay.
Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier könnte ich mir einen Einstieg vorstellen. Ist auch, glaube ich, gerade nachrichtengetrieben, Netflix so ein bisschen unter dem Radar, weil man natürlich in den Quartalszahlen nicht so wahnsinnig viele Abonnenten gewonnen hat, was natürlich auch daran liegt, dass man Anfang des Jahres schon viele abgegriffen hat, als der Shutdown eingesetzt ist. Ja, Mercado Libre, das Amazon von Südamerika und Lateinamerika, finde ich sehr, sehr interessant, ist aber auch wirklich eine Aktie, die durchläuft und da warte ich nur mal auf einen Rücksetzer, auf einen Einstieg, denn ja, irgendwann muss ja auch mal die Luft rausgelassen werden aus diesem Ballon. Da rechne ich damit, habe ich auf der Watchlist. Workday, man hat das gesehen, ich habe bei Instagram einen Post gemacht mit den Charts der Woche und in der letzten Woche war Workday mit dabei, als sie gerade an einer Unterstützung waren und dann eben direkt abgeprallt sind, sind auch dann wirklich jetzt an die obere Unterstützung und fangen auch da an, wieder nach unten abzuprallen. Und jetzt hat die Frage, wenn die dort oben nach oben ausbricht, würde ich dann hier vielleicht auch die Chance nutzen und mit einsteigen. Ist ja noch ein ordentliches Cloud-Unternehmen, wo man noch ein bisschen Chance sehen könnte. Knapp 45 Milliarden Bewertung ist natürlich ultra hoch.
Ja.
Aber ServiceNow ist auch sehr teuer und die läuft trotzdem nach wie vor.
Ja.
Ja, scheint dann doch irgendwie sicher zu sein. Und natürlich das IPO von Airbnb gucke ich mir natürlich an. Da möchte ich ja rein. Da möchte ich ja eigentlich rein. Ne? Das ist so eigentlich an erster Stelle.
Versprichst du uns, dass du eines von diesen 6 Unternehmen kaufen wirst diesen Monat?
Ich habe ja gesagt gehabt, dass ich Airbnb mir als Weihnachtsgeschenk ins Depot legen möchte.
Ach so, ne, dann ist ja schon durch.
Also eigentlich muss ich es ja mal machen dann auch. Ne? Das ist ja so eine gewisse Selbstverpflichtung, wenn man es gesagt hat.
Ja.
Ja, was gibt es denn bei dir zu Weihnachten?
Ja, ich kann es gar nicht so laut sagen. Deswegen werde ich nur mal groß, es knallt ja meistens zu Silvester mit allen Raketen und ich bin tatsächlich am Überlegen, in einen Rüstungskonzern einzusteigen.
Also du sagst ja mal, als Verteidigung eher.
Ja, aber den Namen werde ich jetzt hier nicht laut sagen.
Ach, sag deswegen, nur. Sag, wir sind doch unter uns.
Ich bin am Überlegen, bei L3Harris einzusteigen. Sie sind fusioniert, also L3 und Harris Technologies, und daraus ist ein wirklich robustes Unternehmen entstanden, was es jetzt schafft, hier wirklich starke Synergien zu heben. Das Wachstum ist enorm. Sie sind auch viel in dem ganzen Bereich Navigationssoftware für Flugzeuge mit tätig und auch Satellitennavigation. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch ein enormer Wachstumsmarkt einfach auch sein wird. Ich habe gerade geschaut, meine Denner hier Aktien, -6,34% sind sie im Minus.
Das geht ja noch.
Aber auch hier, ja, das ist meistens irgendwie so, habe ich das Gefühl. Ich steige irgendwo ein, wo es richtig gut läuft und dann geht's erstmal. American Tower ist so ein...
Ja, das stimmt.
Ist so eine Pfeife hier.
Mein Depot. Genau. Ja.
Fresenius, habe ich schon eine Position eröffnet, bin ich am Überlegen, nochmal nachzukaufen, also möchte ich ja eigentlich eher aufstocken. Leider aktuell, glaube ich, werden die Weihnachtsgeschenke mir hier einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich habe jetzt auch gesehen, dass ich fast 60% nur noch robuste Unternehmen in meinem Depot habe und fast 40% Wachstumswerte.
Mensch, was ist denn mit dir los?
Ja, und jetzt brauche ich die Hilfe der Community. Schreibt mir mal wirklich bitte in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook, schreibt uns das mal. Was schlägst du mir vor, was ich kaufe? Ich möchte ein Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen hat, dessen Produkte und Dienstleistungen du egal wann, egal wo, egal wie, also eigentlich immer brauchst und konsumierst und immer mehr und mehr Nachfrage dazu hast.
Ich habe schon eine Idee.
Ja,
Ich würde als erstes meinen Tipp abgeben, Cintas. Cintas, ein Unternehmen, sehr, sehr robust, würde ich jetzt behaupten.
Die machen die Kleidung, die Schutzkleidung.
So genau, Feuerwehr, Ärzte, Polizei, THW, was auch immer. Die haben, also eigentlich auf der ganzen Welt rüsten die im Prinzip mit Uniform und Schutzkleidung die Leute aus in den Berufen.
Das ist natürlich
hochinteressant. Das ist natürlich genau dein Ding, hätte ich jetzt gesagt, so aus dem Bauch heraus. Natürlich tolle.
INBW fand ich eigentlich ganz cool, als ich das mit dem Solarpark gelesen habe, aber dann 0,4% Streubesitz. Ja, da kaufe ich ja mal hier. Glaube ich, 4 Aktien gehört mir der ganze Laden ja schon zu 0,4%.
Das stimmt.
Ja, also da wirklich mein Appell an unsere Community. Schreibt mir wirklich sehr, sehr gern auch info@modernvalueinvesting.de eine E-Mail. Was habt ihr für Vorschläge? Und lasst uns da eine kleine Challenge draus machen. Wenn jemand mir ein Unternehmen bringt und vorschlägt, in das ich investieren werde, gibt es von uns oder von mir eine Modern Value Investing Tasse.
Ja. Das klingt doch gut.
Würde mich wirklich mal interessieren, was habt ihr für Vorschläge?
Aber erst, wenn du wirklich investiert bist dann.
Auch. Ja, ja. Also
das sieht man dann im Depotrückblick
genau.
Des Monats Dezember.
Können wir kurz besprechen, wenn jemand sich meldet und sagt, hey Philipp, da könntest du rein investieren. Den Link zu meinem Depotartikel gibt es natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr auch sehen, was ich habe. Nachkaufen möchte ich eigentlich tendenziell eher nichts außer Fresenius. Aber Fresenius darf man jetzt auch nicht einsenden. Weil, habe ich ja jetzt auch schon vorgeschlagen.
Cintas ist auch durch, sonst kriege ich die Tasse.
Cintas ist auch durch, okay, sonst kriege ich die Tasse.
Die möchte ich dann haben.
Ja.
Denkt auch dran, bis zum 5. Dezember gibt es auf Instagram auch noch unsere Encarvis-Aktie in unserem Gewinnspiel.
Oder die Tasse.
Oder die Tasse, wer möchte, das stimmt.
Und, kleiner Hinweis, es gibt mehr Leute, die eine Encarvis-Aktie haben möchten, als eine Modern Value Investing-Tasse.
Ist das jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die du aufmachst?
Ja. Also es ist wahrscheinlicher, eine Modern Value Investing-Tasse zu gewinnen.
Also eine Encarvis-Aktie.
Ja, schaut mal bei Instagram vorbei. Marcel, hast du noch was zu sagen?
Ja, war ein schöner Monat.
Ja.
Ich hätte ihn gern wieder, also noch so einen.
Gerne.
Ich will jetzt nicht gierig wirken, aber es wäre schon schön. Ja, so eine Jahresendrallye, seitdem wir sie ausgerufen haben,
ist sie auch eingetreten. Ich habe noch eine Frage an dich. Kannst du sagen, immer von Monat zu Monat, um wie viel Prozent dein Gesamtdepot zugelegt hat?
Könnte ich jetzt direkt machen, ja. Ich habe es aber nur in absoluten Zahlen.
Ja, ich habe es mir jetzt erst aufgeschrieben in Prozent. Vielleicht fängst du das auch an, dass wir ab Januar auch sagen können, unser Depot ist um 300% gestiegen.
Ja, klar.
Oder für Privatinsolvenz.
Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf. Also müsste ich jetzt nochmal nachsehen. Aber
ja, oder wir machen Stichtag nächste Woche Montag und dann gucken wir mal, wie sich dann immer entwickelt hat.
Genau. Monat zu Monat. Wäre mal interessant.
Gut. Das stimmt. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Halt, stopp. Schaut euch auf jeden Fall morgen den Quick-Check an, noch bei YouTube. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.